ergänzen durch Gnade vor Recht. Das, denke ich, trifft es noch genauer. Der Predigttext, der für heute vorgegeben ist, steht in Johannes 8 in den Versen 3 bis 11. Johannes 8, die Verse 3 bis 11. Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf der Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand. Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Es gibt Hinweise, dass dieser Text nicht zum ursprünglichen Johannesevangelium gehört. Das will ich der Korrektheit wegen eingangs erwähnen. Es spielt aber eigentlich für mich gar keine Rolle, weil alle Aussagen dieses Textes absolut zum Kontext des Neuen Testamentes passen. Es geht um eine Ehebrecherin mit ihrer Sünde. Es geht um die klassische Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und es geht ein bisschen auch um uns, um mich. Als Zuschauer, als Selbstbetroffene, als Jury, also als wie richten wir über das Ganze? Dieser Eindruck entsteht jedenfalls beim Lesen des Textes bei mir sofort. Dafür hat jemand diesen Text ins Neue Testament hineingeschrieben. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ziemlich unsympathische Truppe, gebärden sich als geistige Elite, als Oberlehrer und Sittenwächter, obwohl wir wissen, sie sind alle nur aus Fleisch und Blut, sind Menschen mit allen Schwächen, die Menschen so haben. Gut, dass ihnen jetzt endlich mal einer den Spiegel vorhält. Gut, dass sie einer zum Schweigen gebracht hat. Wie peinlich muss das für diese Frau gewesen sein, die aus den Armen ihres Geliebten gerissen und öffentlich vorgeführt wurde. Doch aus einer Angeklagten wurden unversehens ganz viele Angeklagte, als Jesus eine ganz einfache Gewissensfrage stellt. Wer auf das Gesetz pocht, darf sich der Frage nach der eigenen Schuld nicht entziehen. Dieses Gesetz gilt für beide, Ankläger und Angeklagte. Die Schuld der Ehebrecherin lag ganz klar auf der Hand, war überhaupt nicht zu leugnen. Und tatsächlich steht im Gesetz des Mose geschrieben, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin. 3. Mose 20, Vers 10. Gott selbst hatte seinem Volk Israel einst dieses Gebot gegeben. Und noch heute zeigt uns dieses Gebot, Ehebruch ist eine schwere Sünde, auch wenn Ehebruch in modernen Staaten nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird. Vor Gott sind Ehebrecher schuldig und haben ihr Recht auf Leben verwirkt, denn so schreibt Paulus, der Sünde Sold ist der Tod. Das schreibt Paulus zum Thema Sünde allgemein in Römer 6, 23. Und ganz speziell heißt es bei ihm auch zu dieser speziellen Schuld: Weder Unzüchtige noch Ehebrecher werden das Reich Gottes erben. 1. Korinther 6, Vers 10. Daraus können wir messerscharf schließen, wenn jemand Ehebruch begeht und das nicht vergeben ist, darf er nicht in Gottes Reich leben. So die Bibel. Wir erleben also eine ganz offensichtliche Schuld einer Frau und eines Mannes, der sich aber möglicherweise verdrückt hat. Wir wissen nicht, warum er nicht dabei ist. Vielleicht hat er auch Kollegen unter den Pharisäern und Schriftgelehrten, aber das ist alles nur gerätselt. Diese Frau war offensichtlich schuldig. Die Schuld ihrer Ankläger dagegen lag im Verborgenen, in der Vergangenheit oder gut getarnt vielleicht. Es genügt aber ein ganz kleiner Anstoß von Jesus, dass diese unrühmliche Vergangenheit gegenwärtig wird und die schützende Tarnung auffliegt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind Leute in der Öffentlichkeit, wichtige Entscheidungsträger, Prominente. Und auch heute gibt es Leute dieser Art zur Genüge. Wir kennen sie vor allem aus den Nachrichten oder aus der Presse. Regelmäßig werden einige entlarvt und der Scheinmoral überführt. Politiker, die Steuern hinterziehen oder im Studium gemogelt haben, Bühnenstars, die hinter den Kulissen völlig aus der Rolle fallen, Kirchenleute, die Wasser predigen und Wein trinken. Gerade Menschen, deren Beruf mit besonders hohen moralischen Anforderungen verbunden ist, die als Vorbilder dienen sollen, ziehen Misstrauen auf sich. Da lohnt es sich schon mal ganz genau hinzuschauen. Die Presse, vor allem die Gelbe, tut das mit Begeisterung. Doch wir kennen solche Schriftgelehrten und Pharisäer sicher auch aus unserem ganz persönlichen Umfeld. Da gibt es Vorgesetzte, Nachbarn, vielleicht sogar Verwandte, vielleicht sogar Menschen aus Kirchen und Gemeinden, die gerne das große Wort führen und dabei ihr eigenes Fehlverhalten vollkommen ausklammern. Auch ihnen würden wir sicher gerne mal den Spiegel vorhalten. Auch solche Leute sollten besser zum Schweigen gebracht werden, oder? Eine klassische Sünderin mit ihrer Schuld, ein offensichtlich entlarvter Sünder. Was denken wir? Wie sollte es wirklich sein? Wie wäre es richtig, mit ihnen umzugehen? Oder denken vielleicht auch, ändern sich moralische Werte nicht auch mit der Zeit? Letzte Woche wurde ein Gesetz zur freien Namenswahl im Bundestag beraten. Ich mache es mal so ganz kurz. Dabei hat eine Ministerin in etwa formuliert, das Recht muss sich den gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Ich muss sagen, das hat mich schon etwas erschreckt. Ist heute immer noch dasselbe Sünde, was es vor Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten war? Gerade was Sexualmoral angeht oder auch so etwas wie das Recht auf Abtreibung oder auch solch einem scheinbar überholten Gebot, den Feiertag zu heiligen und nicht am Sonntag zu arbeiten oder, da gibt es ganz viel. Und letztlich sagt doch Jesus einmal, die Gebote sind doch für den Menschen da, nicht der Mensch für die Gebote, sagt Jesus selbst. Und hat er deshalb vielleicht mit dem Finger im Sand geschrieben? Ist Gottes Gebot zu relativieren? Vielleicht wäre es eine Lösung, einmal ganz tief Luft zu holen und loszulassen von moralischen Ansprüchen, denen ja doch kaum einer genügen kann. Wir sind alle kleine Sünderlein. Kennt ihr das noch? So ein blödsinniger Schlager. Vielleicht ist aber dieser alberne Jahrmarktschlager besser geeignet, mit uns selbst und mit unseren Nachbarn, unseren Nächsten, klarzukommen. Vielleicht sollten wir einfach mal die hohen moralischen Standards auf ein praktikables Alltagsmaß herunterschrauben. Dann hätten die Pharisäer dieser Welt nichts mehr gegen uns vorzubringen. Dann würde niemand mehr bloßgestellt. Dann wäre uns vielleicht allen leichter ums Herz. Lass es gut sein, vergeben und vergessen. Kann ja mal vorkommen. Ist das nun die Lösung? Ist das die heilsame Botschaft von der Gnade Gottes und unsere Antwort darauf? Natürlich, das ist eine rein rhetorische Frage. Wir Frommen würden uns sofort dagegen wehren. Wir würden das sofort von uns weisen. Gott ist doch derselbe Gott, damals, heute und in Ewigkeit. Und er setzt ethische und moralische Maßstäbe, nicht wir, oder? Aber es ist auch verständlich, dass die Erleichterung der davongekommenen Ehebrecherin auch uns aufatmen lässt. Wenn ein Mächtiger von seinem Thron gestoßen wird, dann ist das sowas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit. Aber eine einfache Frau aus dem Volk, die ist uns nahe. Ihr Schicksal könnte auch unseres sein. Aber der quasi Freispruch der Ehebrecherin durch Jesus ist nicht ein Freispruch aus mildernden Umständen. Nein, dieses "Ich verurteile dich nicht" ist nicht ein Gutheißen ihrer Schuld. Es ist ein Geschenk aus Gnade, eine regelrechte Begnadigung. Das ist Gottes Antwort auf Schuld, wenn sie denn erkannt und bereut wird. Das ist Gottes Methode im Umgang mit Sünde, auch mit meiner. Eingangs habe ich gesagt, in diesem Bibeltext wird der Spiegel uns allen ein wenig vorgehalten. Den überheblichen Schriftgelehrten, die hier eine Frau missbrauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Denn ihr eigentliches Motiv ist nicht das Befolgen von Gottes Geboten. Nein, sie wollen Jesus in ein Dilemma der Entscheidung bringen. Sie wollen ihn anklagen können. Jede seiner Entscheidungen, ob nun Gnade oder Gerechtigkeit, würde ihm schaden. Zumal die Todesstrafe ja auch nur von den Römern verhängt werden durfte. Sie hätten sie gar nicht steinigen dürfen. Und gegen das Gesetz des Mose, auf der anderen Seite, würde er sich doch sicher auch nicht wehren. So viel zu den Pharisäern und ihren Motiven, die zweifellos nicht ehrbar waren. Aber andererseits hatten sie nicht auch eine gewisse Pflicht, eine Aufgabe von Gott her, sein Gebot durchzusetzen? Sie waren doch so etwas wie eine fromme Aufsichtsbehörde. Und schon bin ich wieder bei mir. Haben wir in unseren Gemeinden nicht auch die Aufgabe von Gott bekommen, verantwortlich füreinander zu sein, aufeinander zu achten, dafür zu sorgen, dass niemand verloren geht mit seiner Schuld, in der er steckt? Dazu müssen wir nach dem Neuen Testament beurteilen und ermahnen und letztlich und ja manchmal sogar aus der Gemeinschaft ausschließen, so als letztes Gemeindezuchtmittel, wie das so nett heißt. Das macht keiner gern. Sicherlich nicht. Aber bevor der Sauerteig, wie es im Neuen Testament heißt, das ganze Mehl durchsetzt und ihn verdirbt, soll das halt geschehen. Vielleicht werde ich aber auch zum Pharisäer oder zum Richter. Vielleicht nicht offen, aber leicht in Gedanken, so nach dem Motto, jemand, der so handelt, der kann doch kein richtiger Christ sein. Und wenn ich mich daraufhin überprüfe, dann fühle ich mich ertappt. Aber auch der Ehebrecherin wird gesagt, was du tust, ist Unrecht. Da ist nichts zu beschönigen. Beide, Ankläger und Angeklagte, tragen Schuld. Und der Sünde sollte es der Tod, wie gesagt eben. Beide Parteien brauchen die Vergebung. Und wenn die Ältesten als Erste sich davonschleichen, dann scheinen sie diesen Sachverhalt kapiert zu haben. Im Grunde sind sie vor Gottes Heiligkeit nicht besser als diese ehebrecherische Frau. Und irgendwie empfinde ich deswegen, dass ich sowohl Sünder als auch Richter bin in dieser Geschichte, und so bin ich auch betroffen. Wenn wohl auch nicht mit Ehebruch, aber es gibt ja keine kleineren oder größeren Sünden. Alle sind im biblischen Sinn Sünden, die von Gott trennen, damit tödlich. Aber zurück zum Fall. Ich möchte noch klarstellen, dass Fehlverhalten anderer entschuldigt noch lange nicht die eigene Untat. Es macht nichts ungeschehen. Wenn die Ehebrecherin heimkommt, sitzt da immer noch der betrogene Ehemann. Der Neuanfang wird sicher nicht leicht, falls er überhaupt möglich ist. Sünde kann vergeben werden, ja muss vergeben werden, wie es Jesus hier tut. Und dennoch hat sie Folgen. Aber das ist nicht das eigentliche Leitthema heute Morgen. In dem Bibeltext geht es nach meiner Auffassung primär nicht um Vergebung, sondern eben um Gnade. Gnade, die mehr ist als mitfühlende Solidarität, die mehr bedeutet als großherzige Toleranz und die alles andere ist als Ignoranz angesichts der Schmerzen, die Menschen auf vielfältigste Weise einander zufügen. In dem Bibeltext geht es um uns. Und damit komme ich zum Schluss, zum Fazit des Ganzen. Wir brauchen es alle und Gott bietet jedem Menschen seine Gnade an, egal ob er Pharisäersünder ist oder Ehebrechersünder. Weil niemand, kein Mensch ohne Sünde ist und weil Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit liegt darin, dass jeder die Vergebung seiner Schuld vor Gott durch Jesus gewirkt, bitter nötig hat. So ist seine Gnade ein riesengroßes Geschenk. Ein Geschenk, das niemand selbst verdient hat, kein Mensch, und handelte er noch so gut. Aber dieses Geschenk muss auch jeder selbst auspacken und annehmen. Das heißt, er muss daran glauben, dass Gott durch Jesus den Weg zu ihm freigemacht hat. Dann macht seine Gnade den Weg des Menschen zum Schöpfer wirklich frei. Es geht um Gott und seine Gerechtigkeit, die Gott sei Dank nicht mit unserer zu vergleichen ist. Das Gesetz wurde Moses gegeben um eures Herzens Härte willen, sagt Jesus einmal. Ja, wir erleben, dass Menschen einander mit hartem Herzen begegnen. Und wenn wir Umgang haben mit anderen Menschen, erfahren wir oft auch keine Gnade. Menschen sind oft buchstäblich gnadenlos miteinander. Und wenn wir ehrlich sein wollen, sind wir es selbst bei der Beurteilung unseres eigenen Handelns auch manchmal. Doch Gott ist anders, sein Herz ist nicht hart. Jesus hat zum Beispiel die Pharisäer nicht gezwungen, ihre Sünden bloßzulegen. Er hätte ja auch sagen können, du hast das gemacht und du hast das gemacht, was unterscheidet dich von dieser Sünderin? Hat er nicht getan. Und er hat auch keinen Stein auf die Ehebrecherin geworfen. Nicht Schadenfreude über die beschämten Pharisäer, nicht das Hinwegsehen über die von Strafe verschonte Ehebrecherin erschließt uns die Gerechtigkeit Gottes, sondern die Erkenntnis, dass Gott unser aller Sünde sieht, gründlicher als jeder Mensch es könnte, unverfälscht, ungeschönt, ungeschmälert und uns dennoch nicht fallen lässt. Machen wir uns nichts vor, Gott übersieht keine Sünde. Das kann er wegen seiner Heiligkeit gar nicht. Im Gegenteil. Aber er zieht auch keinen Schlussstrich, der uns verdammt. Sein Urteil über uns als seine Kinder lautet, da ist nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. So sieht mich Gott, wenn ich ihm glaube, trotz meiner Sünde. Aber eben wegen seiner Vergebung, die Christus für mich erwirkt hat. Und das ist für mich Gnade. Gott weist uns nach einer Sünde den Weg in eine Zukunft, so wie Jesus der Ehebrecherin sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und das sagt er auch zu mir und meiner Sünde, die mich vor Gott und den Menschen quält. Meine Frau hat mir mal diesen Satz zum Thema beigebracht, du darfst hinfallen, aber du musst aufstehen, deine Krone zurechtrücken und weitergehen. Natürlich brauche ich Vergebung, die Jesus durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz an meiner Stelle geschaffen hat. Denn Gott will, wie gesagt, nicht den Tod des Sünders, weder den der Pharisäer noch der Ehebrecherin. Er will, dass sie alle errettet werden von ihrem Schmerz, von ihrer Scham, von ihrer Angst, von ihrer Gottesferne. Er will, dass alle Menschen seiner Gnade vertrauen lernen, damit sie begreifen, dass Gottes Herz weiter ist als unser allzu menschlicher Kleinmut. Für uns geboren, für uns gelitten und gestorben, für uns auferstanden zum ewigen Leben. In Jesus Christus will Gott uns zu einem Leben führen, das im Glauben an ihn frei wird von Schuldgefühl und Rachedurst, das frei wird und fähig zur Liebe und zum richtigen Handeln. Ja, ich weiß, ich bin schuldig vor Gott. Aber er sagt mir durch seinen Sohn, ich verurteile dich nicht, aber geh und sündige nicht mehr. Ich finde, das ist doch reichlich Grund genug, uns bei unserem Gott zu bedanken und ihn für seine Allmacht, seine Heiligkeit, aber auch seine Liebe und seine Gnade zu preisen. Amen.